Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Patrick Wilinski.
Schön, dass Sie wieder dabei sind. Zeit für Emotionen, Zeit für den Deutschen Filmpreis 2024.
Die Lola in Gold geht an die Produzenten von Sterben.
Gestern wurden sie wieder verliehen, die Lolas, also der Deutsche Filmpreis in Berlin. 4 Auszeichnungen gingen gestern Abend an Matthias Glasners dreistündiges Familienepos Sterben. Regisseur Matthias Glasner, der die Geschichte seiner Familie verarbeitet hat, zeigte sich am Ende ganz schön bewegt.
Ich muss zugeben, es war ein echt aufregender Abend. Ich bin ganz schön durch den Wind, ehrlich gesagt.
Weitere Preise an Sterben gingen in den Kategorien Beste Filmmusik, Bester Nebendarsteller an Hans-Uwe Bauer und Beste Darstellerin an Corinna Harfouch, die unglaublich ihre erste Lola in den Händen hielt.
Ich möchte mich nur relativ schnell bedanken für deine Freundschaft, Matthias. Also, das hätte ich jetzt nie gedacht, dass ich jetzt hier oben auch noch heule. Also...
Die größte Überraschung des Abends und für mich auch die positivste, das waren die 3 Preise, die Aysche Pollard für ihren politischen Thriller Im toten Winkel gewann. Es waren die ersten Auszeichnungen für diese deutsch-kurdische Regisseurin, die zu den wichtigsten, ungehörten Stimmen des deutschen Kinos gilt. Und genau diese Stimmen, die sollte man wieder stärker hören, sagte Aysche Pollard auf der Bühne.
Ich finde auch, dass dieser Preis bestätigt, dass Diversität das deutsche Kino bereichert. Filme von Menschen, die andere Geschichten haben, andere Perspektiven haben. Wir brauchen auch Filme, die nicht nur bewegen, emotional und intellektuell, sondern auch anecken und verstören, damit wir daran wachsen und zusammenwachsen.
Besonders emotional und vor allem sehr lustig verwirrt wurde es gestern Abend im Theater am Potsdamer Platz, als der Ehrenpreis an Hanna Schigula ging, die Schauspielerin, die das deutsche Kino international salonfähig gemacht hat und zeigte, dass sie durchaus auch Qualitäten einer Stand-up-Comedian hat.
Mein Gott, bei so viel Ehre. Früher konnte ich das Wort überhaupt nicht leiden. Aber jetzt fühle ich doch, dass es mir auch gut tut.
Überall diesen Preisregen, überall der Freude der Gewinner, schwebte gestern aber eine andere Rede. Eine Rede, die nichts zu tun hatte mit dem Film. Die Holocaust-Überlebende Margot Friedländer war da und begleitet unter anderem von Wim Wenders, der ihr mit seinem Handy Licht spendete, damit sie ihre eindrückliche Rede halten konnte.
Ich sage den jungen Menschen, dass sie Menschen sein sollen. Dass mein Blut in meinen Adern dasselbe Blut ist wie das menschliche Blut.
Die Lola ist also verliehen. Man könnte sagen, Tempi Passati, der traditionell wichtigste Abend der deutschen Filmbranche, ist vorbei. Aber für uns ist das vielleicht ein guter Moment, um kurz innezuhalten und zu fragen, wo steht denn der deutsche Film? Wie steht es um seine Talente, um die Aufmerksamkeit und die Sichtbarkeit dieses Kinos? Was sagen uns die ausgezeichneten Filme dazu? Und vor allem, welche Rolle kann und sollte die Filmakademie zukünftig spielen? Dazu hören wir jetzt gleich die beiden Präsidenten der Filmakademie. Die Filmakademie, die ja seit der Gründung permanent in der Kritik steht. Erst letztes Jahr hagelte es Vorwürfe an den Prozess der Filmnominierung. Der Grund hierfür, das war Christian Petzolds Meisterwerk Roter Himmel. Er wurde gar nicht erst in die Vorauswahl zugelassen und damit konnte er auch gar nicht für die Filmpreise nominiert werden. Die Aufregung war groß und daraufhin kamen einige Reformen zum Tragen, die dieses Jahr wohl gefruchtet haben. Das Thema Nummer 1, über das ich mit Florian Gallenberger und Alexandra Maria Lara sprechen wollte, als ich sie traf, um über den Zustand der Akademie zu sprechen. Doch ich wollte zuerst von Ihnen wissen, welche Reformen denn letztes Jahr konkret angestoßen worden sind.
Zuvor gab es eben die Vorauswahljury, die hat sozusagen für diese 2000 knapp 300 Mitglieder eine Vorauswahl getroffen und aus diesen Filmen hat man dann nominiert, für diese Leistungen, Filme hat man dann seine Stimme abgegeben. Das heißt aber, dass Filme, die eben von dieser kleineren Jury nicht, die es nicht in die finale Auswahl geschafft haben, die konnten dann auch nicht mehr berücksichtigt werden. Das war auch, glaube ich, ein Herzenswunsch. Florian war da von Anfang an ganz klar und mir ging das genauso. Es ist natürlich ein viel schöneres Gefühl zu wissen, dass jeder, der die bestimmten Kriterien erfüllt, die man erfüllen muss, um sich hier zur Wahl zu stellen, dass jeder an diesem quasi Wettbewerb teilnehmen kann und dass man uns Filmschaffenden auch zutraut, da die richtigen Entscheidungen zu treffen, ja. Und das ist einfach ein total, das ist in jeder Hinsicht, finde ich, eine fantastische Entscheidung. Es macht einfach, zeigt eine Offenheit, aber es ist auch richtig so. Es ist einfach manchmal sehr schade gewesen, was für Filme es nicht in diese Vorauswahl geschafft haben. Aber ich finde, es steht der Akademie gut zu Gesicht und es ist einfach wirklich fantastisch, dass jetzt jeder teilhaben kann.
Kann man denn sagen, dass diese Reform schon dieses Jahr gefruchtet hat? Oder muss man da erstmal ein paar Jahre warten, um zu sehen, ob sich das dann in der Form etabliert?
Also ich denke, es hat auf jeden Fall gefruchtet, denn man kann an dem, wie die Filme abgerufen wurden, kann man sehen, dass dieses Jahr mehr Filme geschaut wurden als je zuvor. Man kann auch sehen, dass mehr Menschen abgestimmt haben als je zuvor. Das heißt, der ganze Prozess ist sehr viel lebendiger geworden. Ich persönlich habe niemals so viele Filme geschaut wie in diesem Jahr und ich habe auch noch nie so viel mit anderen über diese Filme diskutiert. Ich glaube allerdings, dass das Ergebnis möglicherweise gar nicht so sehr unterschiedlich ist durch dieses Auswahlverfahren jetzt. Aber was wir eben nicht mehr haben und darum bin ich sehr, sehr froh, ist dieses böse Blut, diesen Zwist, den es jedes Jahr gegeben hat, weil irgendein Film, der auch meiner Ansicht nach hätte in dieser Vorauswahl sein müssen, dann nicht drin war und dieser Filmemacher oder der Filmemacherin dann wutentbrannt auf die Akademie eingeschlagen hat. Und es widersprach auch diesem Gedanken der, der Gemeinschaft, ja, jemanden auszuschließen. Und dass wir das jetzt nicht mehr tun, das ist für mich der wirklich große Gewinn. Ich glaube jetzt nicht, dass wir eine vollkommen unterschiedliche Ergebnislage haben. Das wäre absurd. Ich glaube nicht, dass das der Grund war, zu sagen, wir brauchen andere Preisträger. Nee, wir brauchen ein anderes Verfahren, das besser unseren Akademiegedanken auch widerspiegeln.
Wie sollte man eigentlich Ihrer Meinung nach die Lola lesen? Also bilden jetzt die Nominierungen und dann die Preisträger, bildet das Beste des deutschen Films ab oder einen Jahrgang oder wie ist da der Zugang?
Das ist eine sehr interessante Frage. Es ist natürlich bei der Kunst und auch beim Film wahnsinnig schwierig zu sagen, dieser Film ist der beste Film und diese Leistung ist die beste. Aber ich glaube, da wissen wir auch untereinander, natürlich ist es auch ein Spiegel dessen, woran wir glauben, wofür wir stehen, was wir lieben, nämlich das Filme machen. Ja, aber es ist natürlich, ich finde es immer wichtig, dass man das auch, das ist ein Preis, der uns widerspiegelt und unseren Jahrgang widerspiegelt. Und da geht es nach meinem Empfinden, aber das war schon immer so, weniger darum, wer ist die Beste, wer so, sondern eher darum, dass es einfach auch widerspiegelt, was in einem Jahr an Filmen produziert, gemacht wird und welche Filme im Kino starten und einfach um eine gemeine, generelle Unterstützung von uns allen, die diesen deutschen Film ausmachen. Ja.
Wie lesen Sie denn diesen Jahrgang eigentlich? Ich meine, man ist noch so ein bisschen ja schlaftrunken von dem Erfolg von Ilka Çatak bei den Oscars nominiert zu sein. Sandra Hüller, man hat das Gefühl, die deutsche Schauspielerin gerade weltweit. Wo steht das deutsche Kino?
Also ich glaube, wie in jedem Jahr ist das ein sehr breites Spektrum, was abgebildet wird. Also es gibt Filme, die in anderen Kulturen spielen, die mit Migrationshintergrund sind. Es gibt Filme, die spielen historisch, in einem Weltkriegshintergrund oder im alpenländischen, historischen, über viele, viele Jahre sozusagen. Es gibt Filme, die spielen in der heutigen Realität. Also ich glaube, das ist ja auch eine Leistung des Filmschaffens, dass es eben reichhaltig und vielschichtig ist. Ja. Ich würde mich jetzt schwer tun, den Jahrgang zu beurteilen als Präsident der Akademie, weil das steht mir auch nicht zu. Ich gebe meine Stimme ab und ich wähle für die Filme, die ich gut finde und bin da auch nicht immer eins. Also das ist ja das Tolle. Es gibt ja nicht das Handbuch, was ist ein guter Film, weil wenn es dieses Handbuch gäbe, würden nur noch gute Filme entstehen und man ist sich ja auch nicht einig. Also Filme, die ich großartig finde, mag jemand anders eben nicht gut finden. Aber das ist ja gerade auch das, wie soll ich sagen, das Spannende dran. Ja. Und insofern ist der Jahrgang, ja, es ist vielleicht, wird man das auch über die Zeit dann sehen, wenn man sich die Jahrgänge ansieht, dann glaube ich, spiegelt sich auch drin, welche Themen waren zu der Zeit wichtig. Wir sind jetzt in der extremen Zeit mit einem Krieg in Europa, dem Israel-Konflikt, gerade Inflation, gerade halbwegs vorbei, vor ein paar Jahren Corona. Also wir sind in einer Zeit, wo wir unglaublichem Stress ausgesetzt waren, als Gesellschaft, als Einzelne. vielleicht wird man ein paar Jahre brauchen, um zu sehen, wie sich das widerspiegelt oder niedergeschlagen hat auf die Entscheidungen, die man getroffen hat. Aber ich denke, solche Sachen werden in jedem Jahrgang und möglicherweise dann auch im Votum widergespiegelt, ja.
Ich verstehe, dass Sie nicht deuten wollen als Präsident der Akademie. Deshalb komme ich vielleicht mit einer Deutung, weil ich bin ja nicht Präsident der Akademie. Also was mir schon aufgefallen ist, und das finde ich sehr, sehr interessant, ist, dass ich lange nicht mehr in einem nominierten Jahrgang so viele neue, frische Namen quer durch alle Kategorien übrigens gesehen haben. Allein, wenn ich mir ansehe, dass Elacha von Milena Aboyan, das ist ein Abschlussfilm. Ich weiß nicht, ob es ein Novum ist, aber es ist sehr, sehr ungewöhnlich. Ist das ein Zeichen auch für eine neue Durchlässigkeit? Ist es jetzt die Zeit für auch die Nachwuchsfilmemacher, die ja man meist bei den First Steps dann auszeichnet, dass die jetzt auch hier präsenter sind?
Also das ist vor allen Dingen auch eine Produktion, bei der wir uns, glaube ich, alle gefreut haben, dass sie diese Plattform erreicht hat. Ich glaube, dass es keine Selbstverständlichkeit ist, aber es ist eben möglich. Und ich wollte gerade sagen, bevor Sie es selber erwähnt haben, aber der First Steps Award, der ist einfach wirklich, da ist schon eine sehr hohe Qualität, finde ich, zu spüren und eine große Kraft, die da aus den jungen Reihen kommt, aus der neuen Generation. Und ich finde, dass das ein wunderbares Beispiel ist für einen Film, der absolut verdient beim Filmpreis jetzt vertreten ist.
Lass mich noch eins hinzufügen. Das Leben der anderen war auch ein Abschlussfilm gewesen. Ja, also von daher, Abschlussfilme können ziemlich viel erreichen. Insofern ist es ein gutes Zeichen der Offenheit, der Durchlässigkeit eines Prozesses, wenn man als Abschlussfilm da hinkommen kann. Aber das gab es auch schon früher, ja.
Aber inwiefern ist man da auch als Akademie im Gespräch mit diesen Absolventen der Filmhochschulen, die gerade ihren ersten und zweiten Film machen? Weil dieser Ruf, stärker auch präsent zu sein, auch bei den Lolas, ist seit Jahren extrem gestiegen. Also ist auch neues Selbstbewusstsein bei den Filmemachenden, habe ich das Gefühl. Inwiefern arbeiten Sie dagegen? Ich will nicht sagen, dass die First Steps unwichtig sind. Alle sagen, die sind sehr wichtig. Aber da ist noch ein anderer Druck, auch eine andere Sichtbarkeit und Präsenz zu haben.
Also ich glaube, die First Steps sind der Preis, der den Übertritt aus dem sagen wir, noch nicht ganz professionellen Filme machen, ins professionelle Filme machen am besten mit ermöglicht. Und wer bei First Steps nominiert wird oder gewinnt, erhält ja auch eine Einladung zu einer Mitgliedschaft in der Filmakademie. Das ist sozusagen ein Shortcut, wo man eben nicht die drei Kinofilme haben muss. So. Ich finde es allerdings aber auch richtig, dass die Mitgliedschaft in der Akademie an ein professionelles Level oder an ein Maß an professionellem Schaffen geknüpft ist, dass es auch eine Auszeichnung ist, überhaupt Mitglied sein zu können. Und insofern finde ich, dass da eine sehr guter Rückenschlag gelungen ist, zum einen sich für Junge zu öffnen. Also es gibt ein Eingangstor für Junge über den First Steps Award, aber zum anderen gibt es auch eine Hürde, die man nehmen muss, und das ist in jeder anderen Akademie genauso, und man muss sich gewisse Verdienste erwerben und dann qualifiziert man sich für diese Akademie. Das ist, glaube ich, auch richtig so.
Das stimmt, nur ich glaube, ich vermute, dass diese Argumentationslinie der jungen Filmemachenden, hinter die ich jetzt mich einfach mal stelle, auch damit zusammenhängt, dass diese Nominierungen und Preise hier mit Geld hinterlegt sind, nicht wahr? Und ich glaube, da ist auch ein Wunsch danach, Teil dieses Systems auch dann zu werden. Ich glaube, wenn man einen ersten, zweiten Film macht und für den dritten dann 10 Jahre wartet, weil man das Funding einfach nicht bekommt, ist der Weg über die Filmakademie auch vielleicht etwas über Aufmerksamkeit.
Na, da bin ich mir gar nicht so sicher, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich glaube auch, Filmschaffende mit 30, 40-jähriger Erfahrung in dieser Branche haben große Schwierigkeiten, teilweise ihre Projekte finanziert zu bekommen, zu realisieren. Also ich glaube, der Kampf, der ist für die junge Generation sicherlich da, aber für die Alteingesessenen würde ich jetzt aus meiner Beobachtung sagen, genauso. Und ich finde, das ist auch immer so ein bisschen dieses Geld, diese Tatsache, dass der Filmpreis der höchst dotierte Kulturpreis unseres Landes ist, das ist wirklich was Wunderbares. Und das muss man, glaube ich, als gemeinschaftlichen Gedanken verstehen und kann nicht sagen, oder man kann alles sagen, aber bin ich dann kein Fan von, wenn sich jemand hinstellt und sauer ist, dass der Kollege jetzt dem Geld, weil dieses Geld ist da, und dass es da ist, ist wirklich ein Riesengeschenk und Privileg, und das ist Geld, was für unser gemeinsames Filmschaffen, für die Investition in weitere Filme, damit wir weiterhin in der Zukunft existieren können, damit wir weiterhin tolle Kinofilme machen und hoffentlich dieses Publikum auch wieder mehr für uns begeistern können und näher ranholen können, weil die Qualität ist meiner Meinung nach auf jeden Fall gegeben. Es lohnt sich, ins Kino zu gehen und es lohnt sich, deutsche Kinofilme anzugucken. Aber es ist wirklich was Tolles und es sind nur sehr wenige, die davon profitieren. Oder man sieht halt so, dass wir wirklich alle davon profitieren, weil das einfach Geld ist, was in unser eigenes Schaffen wieder zurückfließt. Auch wenn es jetzt nicht egoistischerweise die eigene Produktion ist, die unbedingt davon profitiert.
Und nur um ein Missverständnis zu verhindern, man muss ja nicht Akademiemitglied sein, um einen Filmpreis zu gewinnen. Also es ist ja nicht ein Preis, der innerhalb der Akademie nur vergeben wird. Also wenn ein junger Filmemacher, der oder Filmemacherin, die nicht in der Akademie ist, einen großartigen Film macht, dann wird der genauso angeguckt, genauso ausgewählt und da denkt kein Mensch, also wirklich keiner, ach, der oder die ist nicht Mitglied. Da wählen wir lieber für uns. Das gibt's nicht. Ja. Und daher glaube ich, dass der Prozess offen für alle ist, die sozusagen was geschaffen haben, was gut genug ist in unseren Augen als Mitgliedschaft. Und ich glaube, es ist richtig, den Zugang zur Akademie mit einer professionellen Hürde zu versehen, weil sonst ist es keine Auszeichnung mehr, in dieser Akademie zu sein.
Wenn ich verstehe, dass die Akademie sich schon auch Sprachrohr der Branche versteht. Aber ich verstehe auch, nicht zu allem will man sich äußern. Also wie entscheiden Sie dann, zu was Sie sich äußern? Sie haben es zu Beginn des Gesprächs gesagt, wir haben den Krieg in Europa, wir haben den Nahostkonflikt, der ja, wie wir auf der Berlinale gesehen haben, einfach auch eine Preisverleihung torpedieren kann. Also wie sehr spielt das jetzt auch, sagen wir mal, für die Veranstaltung dieses Jahr auch eine Rolle?
Es ist wirklich keine einfache Frage und wahrscheinlich müssten wir für eine wirklich adäquate Antwort hier mindestens noch, also länger auf jeden Fall zusammensitzen, als dieses Interview dauern wird. Was aber auf jeden Fall so ist, ist, dass die Akademie sich immer wieder mit genau dieser Frage beschäftigt und dass unter uns auch mit unterschiedlichen Meinungen sehr rege diskutiert wird. Was ist filmpolitisch? Was ist gesellschaftspolitisch? Wo ist es absolut seine Stimme? Was sind Themen, wo vielleicht lieber Menschen sich äußern sollten, die nochmal mit einem anderen Grundwissen aufwarten können? Das finde ich nämlich auch ein bisschen schwierig in der heutigen Zeit. Ich habe das Gefühl, dass verstärkt durch diese sozialen Medien und dadurch, dass irgendwie jeder ein Experte auf jedem Gebiet zu sein scheint, auch viele Dinge gesagt werden, die dann wieder so ein undifferenziertes Bild, wo Nuancen abhanden kommen, das finde ich auch manchmal gefährlich. Ich bin zum Beispiel deswegen ein Freund davon, dass Menschen reden, die auch wirklich wissen, wovon sie da reden. Aber Akademie, wie gesagt, ist da immer sehr am Üben irgendwie, ja, was beschäftigt uns, was bewegt uns, wie können wir unterstützen, wie können wir helfen. Als der Krieg begonnen hat in der Ukraine, war unsere gemeinsame Chefin, die Geschäftsführerin, alle Läppin in ihrer Freizeit mit, ich weiß nicht wie viel Überstunden, damit beschäftigt, sich für Stipendien zu bemühen, für junge Filmemacher in der Ukraine, damit die ihre Filme weitermachen können, damit dieses Sprachrohr der Kunst und des Films auch weiterhin existieren kann, gerade in so einer schwierigen Ausnahmesituation und Krise. Also ich habe das Gefühl, dass in den 2 Jahren, seitdem wir da sind, Florian, es nicht immer einfache Situationen sind und ich hadere da auch manchmal mit mir selber, wie viel oder wie viel nicht, aber ich habe doch das Gefühl, in der Akademie ein Zuhause zu haben, was diese Dinge wirklich sehr ernst nimmt und nicht und sich damit auseinandersetzt, wie wir es am besten und am richtigsten machen können. Ob es das dann auch ist, weiß ich nicht, wer sowas beurteilt oder ob man das überhaupt beurteilen kann, ehrlicherweise.
Also, das ist ja bei kontroversen Themen, die ja auch in der Mitgliedschaft dann kontrovers gesehen werden, ist es natürlich für Institutionen schwierig zu sagen, wir legen uns jetzt auf eine Sichtweise fest. Deswegen, wie Alex das gerade gesagt hat, gibt es innerhalb der Akademie wirklich sehr, sehr lebhaften Austausch genau zu der Frage. Ich würde mir, das haben wir natürlich nicht in der Hand, aber ich würde mir für die Filmpreisverleihung wünschen und ich hoffe, dass eben nicht ein politischer Streit, der mit dem Filmpreis per se nichts zu tun hat, die ganze Veranstaltung überschattet. Denn was dann passieren wird, ist wie bei der Berlinale-Verleihung von diesem Jahr. Kein Mensch erinnert sich, wer was gewonnen hat. Kein Mensch erinnert sich, was ausgezeichnet wurde, sondern man erinnert sich nur an den Streit, der auf der Bühne. Und ehrlich gesagt ist dieser Streit wirklich nicht entscheidend gewesen, weil entscheidend ist, was in den Konfliktherden dort passiert. Und das ist so eine, ich weiß es nicht, so eine wohlfeile Diskussion gewesen. Und ich hoffe, dass wir die Filme feiern. Ich hoffe, dass wir die Exzellenz, die sich in den Filmen ausdrückt, mit Wertschätzung und Sichtbarkeit belohnen und dass das eben nicht überschattet wird oder dann vollkommen verdeckt wird von den politischen Konflikten, die absolut schrecklich sind, aber auch in dieser Verkürzung, die dann immer nur möglich ist, auch nicht ausreichend beleuchtet werden können.
Ja, ja, na klar, die können ja gar nicht den Raum bekommen, den sie eigentlich verdienen würden. Und dann kriegt es eben schnell sowas, dann hat es diesen Aufzählungscharakter oder auch dass sich richtig positionieren. Das ist die eine Sache, aber den wirklichen Kern der Dinge, das ist, glaube ich, nochmal was ganz anderes als, aber es ist schwierig, es ist eine Zeit, in der es schwierig ist, quasi da, finde ich, die richtige Balance zwischen den Dinge zu finden.
Ich finde es interessant, weil ich jetzt auch verstehe, dass vielleicht gerade in Deutschland der Druck der Gesellschaft der Kunstszene gegenüber ist, äußert euch mal politisch wahrscheinlich viel lauter. Also jetzt mal weggenommen, ich interviewe die zwei Präsidenten der Filmakademie, aber sie sind ja auch Künstler. Also haben Sie da manchmal auch das Gefühl, ich muss mich jetzt hier wirklich zu allem äußern, dass da so ein Bedürfnis ist, löst den Nahostkonflikt, sagt was zu Putin?
Ich muss gestehen, ich bin kein Freund von Social Media und ich finde, dass Social Media unserem gesellschaftlichen Diskurs nicht gut tut. Von daher äußere ich mich grundsätzlich auf Social Media überhaupt nicht. Ich finde, dass es tatsächlich einen zerstörerischen Effekt auf den Austausch in der Gesellschaft hat und das möchte ich nicht unterstützen. Ich würde jetzt aber auch sagen, dass ich auf eine seltsame Art und Weise, jetzt, weil unser Amt bei weitem nicht das wichtigste Amt der Welt ist, aber ich unterscheide schon sehr stark für mich, spreche ich jetzt als Präsident der Akademie, weil dann spreche ich nicht für mich, weil dann spreche ich potenziell für 2300 Menschen oder knapp 2300 Menschen, die da Mitglied sind. Und da spielt meine persönliche Meinung eine Rolle, aber das ist nicht das Ausschlaggebende. Und ich habe eine Meinung und ich kann die auch sagen, aber dann muss man mich als Privatmenschen sozusagen oder als Künstler oder was auch immer ansprechen und dann werde ich das auch tun.
Blicken wir am Ende vielleicht in die Zukunft. Was ist die Reform, die Sie noch anstoßen wollen für die Akademie? Oder was steht als nächstes auf Ihrem Zettel jetzt nach der Verleihung der Lola? Ist ja klar, dass der Termin jetzt das Wichtigste erstmal ist.
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, wir haben ja, als wir unser Amt angetreten sind, ja gesagt, dass uns zwar auch so, das kann man in einem Satz niederschreiben, aber das mehr, dass uns der Zusammenhalt und die Wertschätzung untereinander, dass das einfach etwas ist, was uns beiden total am Herzen liegt. Und ja, ich glaube, ich kann jetzt nichts Konkretes benennen, Florian.
Also wenn ich was sagen würde, was mir wichtig wäre, dann glaube ich, dass der deutsche Film in der Gesellschaft weniger präsent und weniger Wertschätzung erhält, als er eigentlich verdient hat.
Ja.
Und ich glaube, dass Film eine wichtige Abbildung von Realitäten, ein wichtiger Umgang mit Lebensrealität ist. Ich glaube, dass auch der Blick des Auslands auf Deutschland sehr viel mehr über deutsche Filme geprägt ist, als wir uns das überhaupt nur vorstellen können. Und das sind natürlich sozusagen Leuchtturmfilme, die jetzt nicht am Fließband produziert werden, aber die, wie Menschen auf der ganzen Welt auf Deutschland schauen, hat eine enorme Prägung durch die Filme, die wir machen. Insofern ist das, was wir, ich sage jetzt mal, das sind natürlich Einzelne, aber was wir als Gruppe, nämlich Film schaffen, was tun, das ist schon auch für das Land wichtig. Und ich finde, dafür haben wir weder die gesellschaftliche Relevanz, die wir verdienen würden, noch haben wir die Wertschätzung und haben eigentlich auch nicht die Mittel. Und das hängt natürlich alles miteinander zusammen. Und da ist natürlich auch die Filmakademie die Institution, die dafür kämpfen muss, kämpfen soll und auch das tut. Und das wäre, also wenn man sagt, was kommt als nächstes, das ist ein Kampf, der nie aufhört, aber das wäre das dann.
Alexandra Maria Lara und Florian Gallenberger, die Präsidenten der Deutschen Filmakademie. Nicht nur in Deutschland, auch in Österreich und der Schweiz steht diese Institution der Nationalen Filmakademie immer wieder in der Kritik. Welche aktuellen Debatten die Filmemacher in der Schweiz und Österreich führen und was wir hier in Deutschland daraus lernen können, das hat Christian Berndt für uns zusammengefasst.
Es bricht mir das Herz, Sie so allein zu sehen.
Da ich allein bin, kann ich für mich selbst sorgen.
Etaro ist fast 50, aber hat nie geheiratet. In dem kleinen georgischen Dorf lacht man über sie, aber Etaro will unabhängig sein, bis sie sich verliebt. Die schweizerisch-georgische Koproduktion Amsel im Himbeerstrauch lief in Cannes, läuft gerade in den deutschen Kinos und hat im März den Schweizer Filmpreis bekommen. Die Neue Zürcher Zeitung aber monierte, dass damit ein Film prämiert wurde, der in der Schweiz kaum Publikum gefunden hat. Der Filmpreis sei nur noch etwas für Hardcore-Kinofans. Alle dieses Jahr für den besten Film nominierten Kandidaten hatten zusammen weniger als 20.000 Zuschauer. Die Kritik kann der Filmjournalist Michael Sennhauser vom Schweizer Sender SRF nicht nachvollziehen.
Man muss sich darüber klar sein, die Schweiz ist mindestens dreisprachig aufgestellt, wenn es ums Kino geht. Die Westschweiz produziert französischsprachige Filme, die auch auf dem französischen Markt funktionieren und bestehen, während die Deutschschweiz zwar immer wieder versucht, mit Österreich oder Deutschland zusammenzuarbeiten, aber so richtig große Kassenerfolge, die über die Deutschschweizer Grenze hinaus funktioniert hätten, gab es in den letzten Jahren sehr, sehr wenige.
Hohe Zuschauerzahlen kann in diesem aufgeteilten Markt fast nur Hollywood-Kino erreichen. Während der Westschweizer Film Mainzenhauser mit seiner engen Anbindung ans französische Kino eher den Arthouse-Film pflege, dominiere in der Deutschschweiz die Komödie. Die unterschiedlichen Filmkulturen führen auch zu Streit über den Filmpreis. Der Regisseur Max Steiner ist zuletzt aus der Schweizer Filmakademie ausgetreten, weil, so der Vorwurf, beim Filmpreis das französischsprachige Kino bevorzugt würde.
Manchmal gibt es eine Tendenz, dass man das Gefühl hat, die wirklich ernsthaften Preise gehen eher in die Westschweiz, stimmt aber statistisch nicht.
2008 wurde die Schweizer Filmakademie gegründet, seit 12 Jahren vergibt sie den Schweizer Filmpreis. Geschaffen wurde der Preis, um dem Schweizer Film mehr Sichtbarkeit zu verschaffen. Was die öffentliche Wirkung des Filmpreises betrifft, wurden die Erwartungen enttäuscht. Das Fernsehen hat die Übertragungen der Filmpreisgala wegen der niedrigen Einschaltquoten wieder eingestellt. Für die Filmbranche hat der Preis trotzdem Bedeutung.
Für den Branchenzusammenhalt und die Eigenwahrnehmung ist dieser Preis enorm wichtig. Er hat zwar nicht die Öffentlichkeitswirkung, umfasst aber immerhin die praktisch ganze Filmbranche der Schweiz.
Und für den Filmnachwuchs gibt es nun einen Diplomfilmpreis. Beim österreichischen Filmpreis dagegen wird der Nachwuchs nur beim Kurzfilm prämiert, erzählt die Geschäftsführerin der Akademie des österreichischen Films, Katharina Albrecht.
Die Abschlussfilme bei uns auf den Universitäten sind meistens keine Langspielfilme. 90 Minuten würde der Markt bei uns, glaube ich, nicht hergeben an Nachwuchs.
Die Akademie des österreichischen Films wurde 2009 gegründet. Seit 2010 vergibt sie den österreichischen Filmpreis. Auch hier war das Ziel, dem österreichischen Film größere Aufmerksamkeit zu verschaffen, aber das gelang eher nicht.
Viele Filme haben nicht die erwünschten Zuseherinnenzahlen, die man vielleicht sich hoffen könnte. Also das österreichische Filmschaffen ist nach wie vor im Ausland mehr bewundert als im Inland. Wir gewinnen wahnsinnig viele Preise mit unseren Filmen, sind auf ganz vielen Festivals.
Aber das Publikumsinteresse am heimischen Film, vor allem am Arthouse-Film, hat sich nicht wesentlich gesteigert. Für die Branche ist der Filmpreis trotzdem wichtig, meint auch der Filmkritiker Stefan Grissemann vom österreichischen Nachrichtenmagazin Profil.
Der hat ganz bestimmt Bedeutung für den österreichischen Film. Das hat natürlich auch immer, wie sicher auch bei der Deutschen Filmakademie, wenn ich mir die PreisträgerInnen anschaue, hat das was Durchschnittliches. Also es ist eine Durchschnittsentscheidung, die dann meistens als Ergebnis am Tisch liegt. Aber es gibt da gute Ausnahmen immer und es kommt die ganze Branche zusammen. Es findet in recht ganz vollem Rahmen und mit genügend Selbstironie statt, dass man das auch gut aushalten kann. Und in der Regel trifft es dann auch zumindest ansatzweise würdige Preisträgerinnen und Preisträger.
Wie beim Deutschen Filmpreis, dessen Auswahlverfahren nach heftiger Kritik letztes Jahr geändert worden war, gibt es auch in Österreich immer wieder Debatten um die nominierten Filme.
Da fallen dann oft die weg, die eigentlich wirklich interessant wären.
Dafür hat die Filmakademie dieses Jahr die höchste Zahl an Filmeinreichungen ihrer Geschichte erlebt. Die Filmproduktion boomt in Österreich. Und noch ein Novum gibt es. Normalerweise wechselt die Preisverleihung jährlich zwischen Wien und Grafenegg in Niederösterreich. Weil aber in dem Bundesland die ÖVP mit der rechtsextremen FPÖ eine Koalition eingegangen ist, verlegt die Filmakademie die Preisverleihung dieses Jahr von Grafenegg nach Wien. Auch darüber gehen die Meinungen auseinander. Man will der FPÖ keine Bühne bieten. Andererseits, erzählt Grissemann, ist der Filmpreis auch für politische Statements der Filmschaffenden bekannt. Möglicherweise freut sich die FPÖ über die Verlegung.
Drei unterschiedliche Filmakademien, doch die Kritik an den Institutionen, egal ob in der Schweiz, Deutschland oder Österreich, die gleichen einander doch. Diesen Spagat zwischen Branchenlob und Gegenwartskritik müssen die Filmakademien wohl überall auf ihre Art und Weise lösen. Der deutsche Film im Jahr 2024. Gestern hat sich die Branche feiern lassen beim Filmpreis und nicht nur Emotionen gab es dort en masse, es gab auch Steuergeld. Knapp 3 Millionen Euro wurden da gestern unter den Nominierten und den Gewinnerinnen und Gewinnern verteilt. Ich will jetzt in der kommenden Stunde sprechen über die Qualität des deutschen Films, über die Baustellen. Wir wollen auch fragen, wo steht er gerade? Wie ist es mit seiner Durchlässigkeit für den Nachwuchs, für die Talente, die das Kino vielleicht anders denken, anders erzählen wollen? Und das mache ich mit einer sehr fachkundigen Runde. Beginnen wir vielleicht bei der bekannten Stimme, Anke Lewicke, Filmkritikerin, gestern natürlich auch am roten Teppich da. Hallo Anke.
Hallo Patrick, hallo in die Runde.
In die Runde, das bedeutet Svenja Böttger ist bei uns Leiterin des wichtigen Filmfestivals Max-Ophüls-Preis in Saarbrücken und Mitinitiatorin des Forum Talentfilm zur Förderung kreativer Talente des deutschen Films. Hallo Svenja.
Hallo.
Alexandra Krampe sitzt neben mir, Filmproduzentin und Co-Geschäftsführerin der Produktionsfirma Julex Film. Seit Herbst 2021 ist sie Mitglied des Vorstands des ProduzentInnenverbands und auch Initiatorin, schweres Wort, des Forums Talentfilm. Vielen Dank fürs Kommen, hallo.
Hallo auch von mir, vielen Dank für die Einladung.
Und wir sprechen über Filmemachende, da darf natürlich eine Stimme der Vertreter, der Regisseurinnen und Regisseure nicht fehlen. Lukas Nattrath ist im Studio, gut bekannt unseren Hörern als Regisseur vom mehrfach ausgezeichneten Debütfilm Letzter Abend. Hallo, danke fürs Kommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung, hallo.
Dann beginnen wir doch mit dem gestrigen Abend. Dem Filmpreis Sterben von Matthias Glasner wurde als bester Film ausgezeichnet. Anke, weil du am freisten sprechen kannst als Kritikerin, hat denn der beste deutsche Film der Saison gewonnen?
Na, ich finde schon, dass das ein überragender Film ist, weil Matthias Glasner wirklich so ins Eingemachte geht. Also auch wenn man sich andere Filme wie Der freie Wille von ihm anschaut, wo Jürgen Vogel ja einen Vergewaltiger spielt, der gegen seinen Drang kämpft und wir verfolgen ihn über 3 Stunden und jetzt dieses Familiendrama und Familien gehen uns ja alle an. Also die Frage, kümmern wir uns um unsere Eltern? Warum sind wir so, wie wir sind? Und ich finde, er macht das einfach auf eine Weise, die ins Eingemachte geht. Also wir kommen an die Grenzen. Und ich glaube, es ist für mich ein schönes Beispiel, dass Matthias Glasner gerade durch diese Grenzüberschreitung des Films, wo eine Mutter sagt, ich mochte dich nie zu ihrem Sohn, eigentlich Kino macht. Und das habe ich mich so gestern Abend immer wieder gefragt. Kann man anhand dieser Filme, die nominiert waren, feststellen, ja, machen wir Kino oder was passiert eigentlich auf den Leinwänden? Und da war Glasner für mich ein positives Beispiel, genauso wie die anderen Preisträger Bronze und Silber, Aische Pollard. Wann sieht man mal einen Thriller, einen politischen, im toten Winkel? Und dann hat mich auch Der Fuchs von Adrian Geuginger sehr überrascht. Ein Kostüm, Heimatfilm, Weltkriegsfilm, der wirklich mit völlig anderen Bildern operiert. Also der 4:3 dreht, wo man einfach über einen Außenseiter ins Kriegsgeschehen geworfen wird. Also da würde ich mal sagen, ich weiß nicht, das eröffne ich jetzt in die Runde, das sind doch schon Kinobilder gewesen.
Auf jeden Fall, also gerade Sterben ist auch wirklich auch in der Verbindung mit der Musik, in Verbindung mit so, so vielen Themen, ein Film, wo ich auch merke, egal mit welchen Personen man auch darüber spricht, die den Film gesehen haben, jeder hat was anderes, was er auch rausnehmen kann oder was ihn triggert, was Themen sind, die er besprechen will. Mich hat natürlich ganz besonders auch gefreut, dass in der Auswahl 2 Debütfilme waren, nämlich Tim Krögers und Milena Aboyans Elaha. Hätte mir auch tatsächlich gewünscht, dass sie gestern auch neben der Nominierung noch einen mehr Aufmerksamkeit bekommen hätten. Aber da sieht man auch, gerade die beiden sind total tolle Beispiele für, die machen Kino, die machen die Geschichten für die große Leinwand und da gehören sie genauso wie Sterben auf jeden Fall hin. Mhm.
Ich habe mich auch gefragt, welche Rolle spielt der Filmpreis vielleicht für Sie, Alexandra Krampe, als Produzentin? Ist das ein Abend, auf den man sich freut, den man wahrnimmt, für den auch etwas zusammenkommt?
Es ist auf jeden Fall ein Abend, den man wahrnimmt und auf den man sich auch irgendwie freut, weil es trifft sich die Branche. Es werden Filme ausgezeichnet, es werden Kollegen ausgezeichnet. Für mich als Nachwuchs ist das jetzt noch nicht so relevant, weil die Filmakademie doch dem Nachwuchs gegenüber, würde ich sagen, noch etwas verschlossener ist oder sich einfach öffnen könnte. Und der Nachwuchs, das ist jetzt eine Premiere gewesen, glaube ich auch, dass 2 Debütfilme dort nominiert sind. Es wäre schön, wenn es so weitergeht und wenn vielleicht auch noch mehr Menschen, die am Anfang der Karriere stehen, auch in diese Filmakademie gehen können, weil ich glaube, das hat dann natürlich auch Einfluss auf die Nominierung.
Hm. Wie sieht das denn aus als Regisseur, Lukas Nattrath? Möchte man da auch mal sitzen in diesem Saal sein? Möchte man da mitmachen oder wie nimmt man das wahr jetzt? Als jemand, der gerade seinen Debütfilm gemacht hat.
Ja klar, würde man da auch gerne mal eingeladen sein und es geht ja auch um eine Sichtbarkeit, die man dadurch gewinnt und eine Förderung für die nächsten Sachen, die man unbedingt machen will. Also wie du anfangs erwähnt hattest, da sind ja auch Steuergelder mit verbunden und dadurch Förderung der nächsten Filme, über die man sich sehr freut.
Kann man eigentlich sagen, dass jetzt nicht nur die einzelnen Gewinner, auch die Nominierten, wir haben ja gesagt, es gab ja auch einen Abschlussfilm diesmal, der nominiert war, Bildet das, Anke, vielleicht als für dich als Kritikerin zunächst, bildet das jetzt so den Status quo des deutschen Films ab, was da gestern nominiert war? Ist das jetzt der deutsche Film 20, also 23, weil das ja die letzte Saison war quasi?
Also ich finde, das ist schon eine gute Bandbreite, die abgebildet wird. Also wir haben es ja schon gesagt, ein Polit-Thriller, ein etwas anderer Heimatfilm, Daniela, die Geschichte einer jungen Frau mit migrantischem Hintergrund, also da finde ich, kommt schon einiges zusammen. Aber wenn ich mir die anderen Nominierungen so anschaue, was da noch war, dann denke ich doch, ist das wirklich Kino? Und dazu gehören für mich eben der Film Stella, einer Jüdin während des Dritten Reiches mit Paula Bär. Und dazu gehört auch der andere Bergfilm von Hans Steinbichler, Ein ganzes Leben nach Robert Seethaler. Und da denke ich immer, die waren auch gerade so in den Technikpreisen so nominiert. Und Ein ganzes Leben, das sieht doch aus wie eine Werbung für Bergtourismus. Also, und da finde ich, muss man mal wirklich dran gehen. Also, gerade wenn es eben um die deutsche Geschichte geht, wie wir dann immer das alles filmen mit den Sepia-Farben von Stella und sonst was. Also, da fand ich, waren dann doch auch erhebliche Schwächen und ich bin dann eigentlich ganz froh gewesen, dass diese beiden Filme nicht so dann im Hauptfeld noch eine große Rolle gespielt haben.
Aber ich habe schon verstanden, dass es irgendwie ein Jahrgang war, wo Durchlässigkeit gezeigt worden ist, also eben mit auch jüngeren Namen in den Nebenkategorien, auch was Szenenbild angeht, Kamera, das waren jetzt auch nicht immer die gleichen Namen. Aber vielleicht an Svenja Böttger die Frage, die ja auch die Breite des jungen Talentfilms kennt, da wäre auch mehr möglich gewesen, auch um abzubilden, das deutsche Kino kann auch anders sein, kann auch anderes erzählen, erzählt auch anders.
Absolut. Also gerade auch im dokumentarischen Bereich haben wir echt tolle, tolle Stimmen im Spielfilm sowieso. Da hätte es auf jeden Fall noch sehr viele tolle Möglichkeiten gegeben. Und da würde ich Alex Krampe auf jeden Fall auch recht geben, die Kombination auch, was ja auch das Besondere ist beim Filmpreis, zu sagen, die Akademie-Mitglieder stimmen ab. Man sieht sich miteinander, man guckt wirklich Filme der Kolleginnen und Kollegen, ist ja auch das, was auch zum Beispiel das Filmfestival ausmacht, dass ich auch immer ganz oft sage, bitte, bitte guckt euch eure Kolleginnen und eure Kollegen an, versteht, wie ihr Geschichten erzählen wollt und da hätte es auf jeden Fall noch sehr viele tolle Beispiele aus dem letzten Jahr gegeben, die auch in die Sichtungskiste gehört hätten.
Aber wie geht es denn so im Laufe des Jahres? Kommt da jemand von der Filmakademie mal auf euch zu und sagt, oh, wir kommen jetzt mal mit ein paar renommierteren Regisseurinnen, Regisseuren eben nach Saarbrücken und machen mal eine Masterclass? Oder würdet ihr auf die zukommen müssen? Also was passiert da im Laufe des Jahres?
Ich glaube tatsächlich, dass wir da ja auch sehr autark unterwegs sind, in dem Sinne, dass wir natürlich auch gucken, was können wir für Gäste einladen, was können wir eben auch für Masterclasses anbieten. Also diesen Januar war beispielsweise auch Christian Schwocho nicht nur da, sondern hat sich die ganze Woche Zeit genommen, hat auch Filme gucken wollen, war total neugierig, um auch zu sehen, was macht denn die nächste Generation. Da müsste man, glaube ich, gemeinsam aufeinander zugehen. Tatsächlich sowohl wir auf die Akademie, wie auch die Akademie auf die, sag ich mal, Institutionen und Player, die das auch machen. Also wir sind ja auch zwar das dezidierte Nachwuchsfilmfestival, aber nicht das einzige. Es gibt auch wirklich tolle Kolleginnen, die auch super Arbeit machen in dem Bereich. Ja, ich glaube, so das Motto auch von gestern, dieses Zusammenstehen miteinander, die Gemeinsamkeiten suchen und nicht die Unterschiede, würde ich sagen, wir sollten zusammen aufeinander zugehen, um dort mehr den Austausch auch zu hegen.
Ich hatte ja zu Beginn der Sendung, da wart ihr gerade unterwegs ins Studio mit Florian Gallenberger und Alexandra Maria Lara ein Interview geführt. Da ging es ja auch dezidiert um die Frage Durchlässigkeit für Nachwuchs, für Nachwuchs ist so ein schwieriges Wort, weil manchmal sind so 40-jährige, 41-jährige Regisseurinnen, da fragt man sich, ob das noch Nachwuchs ist, nur weil sie gerade ihren zweiten Film machen. Die sind etablierte Filmemacher meiner Meinung nach. Und ich hatte das Gefühl, dass für die Akademie die Institution des First Steps Awards der Platz ist eben für den Nachwuchs und dass man eben diese Durchlässigkeit zu Lola irgendwie nicht erlauben möchte oder es einem reicht. Also wie sehen Sie vielleicht, Alexandra Krampe, dass dieser First Steps Award, ist der dann doch wichtig? Ist das der Ort für den Nachwuchs oder ist das eigentlich egal? Oder ist das vielleicht so ein Feigenblatt, wenn man die jungen Filmemachenden eben nicht ranlassen möchte an die Lola?
Der First Steps Award ist kein Feigenblatt, aber der First Steps Award kümmert sich um die Abschlussfilme. Und Nachwuchs hört nicht mit dem Diplom oder dem Masterabschluss auf, sondern eigentlich fängt die Talentförderung und die Arbeit danach erst an. Und da ist einfach eine große Lücke zwischen etabliert sein und den Abschluss in der Tasche haben oder auch für AutodidaktInnen der Start in die Branche. Und den deckt die Filmakademie wahrscheinlich nur bedingt ab. Sie nehmen ja Menschen auf, die für selbst nominiert waren oder gewonnen haben. Aber was ist mit denen, die eben nicht zu den wenigen gehören, die bei First Steps die Chance haben, gesehen zu werden und trotzdem in die Branche starten wollen?
Lukas Nattrath hat genickt. Zustimmend?
Ja, absolut. Also ich glaube, wenn man sagt, man zeichnet die besten deutschen Filme des Jahres aus, dann ist es erstmal egal, ob das Nachwuchs oder nicht Nachwuchs ist. Und es kann genauso ein Debütfilm besser sein als ein Film von einem etablierten Filmschaffenden. Ich glaube, da sollte man das nicht nur in diese eine Schublade schieben. Und sowieso kommen wir vielleicht noch zu generell aus diesem Schubladendenken ein bisschen im deutschen Film vielleicht rauskommen. Und ich kann jetzt nur aus meiner eigenen Erfahrung sagen, dass ich zum Beispiel, unser Film durfte nicht eingereicht werden beim First Steps, aus regulatorischen Gründen. Wir waren kein Abschlussfilm. Es gibt aber auch diese Möglichkeit freier Einreichungen, wo ich auch weiß, dass bei anderen Ausnahmen gemacht wurden, was bei uns aber dann nicht möglich war. Sowas finde ich dann manchmal ein bisschen schade, weil wenn man wie in meinem Fall ja einen Film dreht für ein paar tausend Euro und dann viel Selbstausbeutung betreibt, auch um diesen Film über die Ziellinie zu bringen, in die Kinos dann tatsächlich zu bringen, das war ein wirklich langer, steiniger Weg, dann fände ich das manchmal auch toll, da ein bisschen mehr Ermutigung von der etablierten Branche zu kriegen. Und auch ich hatte jetzt die Ehre, beim Max Ophüls Preis in der Jury zu sein. Wir haben so drei so wunderbare Filme auszeichnen dürfen. Ich habe nur leider das Gefühl, dass das in der etablierten Branche oder in der Filmakademie überhaupt nicht durchgedrungen ist, was das jetzt für Filme sind, die da ausgezeichnet wurden. Und das finde ich manchmal ein bisschen schade, weil das ist das wichtigste deutsche Nachwuchsfestival. Wir hatten Filme wie Alaska zum Beispiel, die dort auch letztes Jahr gewonnen haben. Und die kommen dann beim Filmpreis in der Filmakademie gar nicht vor. Und dann frage ich mich einfach, warum ist diese Möglichkeit, eine Sichtbarkeit in der etablierten Branche zu schaffen, dann manchmal doch so herausfordernd.
Als ich gestern Hanna Schigulla auf der Bühne sah und anhand ihrer Rede irgendwie reinrutschte in ihre große Zeit des Filmemachens, fragte man sich, ob ein Rainer-Werner-Fassbinder-Film vielleicht gar nicht nominiert werden würde von der Akademie. Wie wir das vielleicht ändern können, wie wir diese Durchlässigkeit erhöhen und welche Baustellen es da gibt, gerade wenn es um den Talentfilm geht. Wie bekommen wir den deutschen Film wilder, kreativer, jünger hin? Oder vielleicht ist er das ja schon. Wir sehen ihn vielleicht gar nicht oder er ist gar nicht in der allgemeinen Wahrnehmung so präsent. Ich muss wieder diese ganzen Mikrofone aufmachen, weil ich so viele Gäste im Studio habe. Anke Lewicke, Festivalleiterin, Svenja Böttger, Produzentin Alexandra Krampe und Regisseur Lukas Nattrath. Was ja interessant ist, in der Runde habe ich ja zwei Gründerinnen hier der Initiative Forum Talentfilm. Sowas entsteht ja nicht einfach so. Sowas entsteht ja auch vielleicht aus einem Druck, aus einem Wunsch heraus. Warum ist diese Initiative entstanden und was ist das Ziel?
Die Initiative ist entstanden, weil wir uns schon vor der Pandemie, aber natürlich vor allem in der Pandemie gefragt haben, wie können wir vor allem auf einer Bundesebene eine Sichtbarkeit herstellen für Filmschaffende, die eben Talente sind, die eben dabei sind, in der Branche Fuß fassen zu wollen. Und wie können wir auch einfach schaffen, denjenigen eine Chance zu geben, eine Sichtbarkeit zu geben und überhaupt darauf aufmerksam zu machen, dass wir bundesweit keine Talentförderung haben. Wir haben in Regionen, in den regionalen Bereichen viel, was gemacht wird. Es ist aber im Föderalismus auch immer unterschiedlich. Es hat niemand so einen richtigen Überblick. Und auf der Bundesebene gibt es bis dato wenig. Es gibt das Kuratorium Junger Deutscher Film, die leider so wenig Geld bekommen haben in den letzten Jahren, um überhaupt auch Nachwuchsarbeit und Talentarbeit machen zu können. Deswegen gibt es das jetzt.
Ja, und begleitend habe ich mich mit ganz vielen Nachwuchsproduzentinnen unterhalten und wir haben festgestellt in den Gesprächen, dass wir eigentlich immer alle dieselben Probleme haben. Wir machen ganz unterschiedliche Projekte und sind ganz unterschiedliche Personen, aber irgendwie haben wir immer die ähnlichen Probleme und haben irgendwann gesagt, das kann nicht an uns liegen. Wir müssen das irgendwie statistisch erheben und haben dann 2021 die Nachwuchsstudie rausgebracht im ProduzentInnenverband, die all das quasi schwarz auf weiß festgehalten hat. Und das war, glaube ich, für uns drei Institutionen, das Kuratorium, das Filmfestival Max Ophüls Preis und den ProduzentInnenverband, dann im Prinzip der Startschuss zu sagen, so und jetzt gehen wir in den Dialog mit der Branche, wir gehen in den Dialog mit den Talenten, um nach Lösungsmöglichkeiten zu suchen und um anzustoßen, dass sich endlich was ändert, weil eigentlich wissen alle in der Branche, dass da irgendwas schief läuft seit Jahren, auch wenn es immer einzelne kleine Fälle gibt, die bekannt werden und die richtig in die Karriere starten. Aber von den Filmhochschulen kommen so viele Menschen jedes Jahr und möchten in diese Branche starten. Dazu noch die ganzen AutodidaktInnen, die auch ihren Weg in die Branche suchen. Und sie laufen alle immer wieder gegen ähnliche Wände.
Also daraus wird ja so ein Bild der deutschen Filmförderung deutlich als closed shop. Die, die drin sind, haben es gut und die Türen sind zu, Lukas, als jemand, der vielleicht rein will in den
Club? Ja, also es gibt sicher Ausnahmen und so weiter, aber ich glaube schon, dass es viel auf Sicherheit geht. Und Sicherheit ist, ah, das ist ein bekannter Name. So, dann kann man sich, glaube ich, auch oft selbst rechtfertigen und sagen, wenn es nicht klappt, ja, aber wir hatten ja einen bekannten Namen dabei. Ich kann das jetzt nur aus eigener Erfahrung, aus so vielen Fällen, aus so vielen Beispielen sagen. Mit meinem Film habe ich oft gehört, naja, ihr habt keinen bekannten Namen, deswegen können wir euch leider nicht in den Verleih nehmen. Und dann waren wir auf Kinotour in über 20 deutsche Städte und haben wirklich viele Zuschauer auch gehabt. Und die Rückmeldungen waren, endlich mal frische Gesichter, endlich mal nicht dieselben Nasen, die wir jeden Tag im Fernsehen sehen. Damit will ich nicht sagen, dass wir nicht tolle Schauspieler haben. Ich bin so froh, dass Corinna Harfouch gestern den Deutschen Filmpreis bekommen hat, endlich von der Deutschen Filmakademie, weil es eine großartige, etablierte Schauspielerin ist. Aber eben, ich finde, das sollte nicht das Einzige sein. Und es gibt dann doch ganz, ganz, ganz viele Beispiele von Gesichtern, die ich immer wieder sehe, wo ich mich irgendwann frage, warum, ich kenne viel, viel talentiertere Leute. Warum können die nicht dann auch mal auf der großen Leinwand oder im Fernsehen zu sehen sein? Und deswegen glaube ich, dass es so ein Sicherheitsbedürfnis oder auch ein angstgetriebenes Denken, dass man dringend mal aufbrechen müsste. Und das ist auch ein großes Schubladendenken. Also weil wir gerade bei Filmförderung waren zum Beispiel, ich habe ja kurz erzählt, wir haben für wenig Budget unseren Film gemacht. Wir sind in ein Dutzend Länder verkauft worden, waren weltweit von Max-Ophüls-Festival über Locarno, über Rotterdam bis nach Shanghai unterwegs mit diesem Film und es hat trotzdem ewig nicht geklappt, einen deutschen Verleih zu finden. Und dann hatten wir endlich einen deutschen Verleih, nachdem, wie gesagt, der Film in ganz vielen anderen Ländern schon ins Kino gekommen ist. Und dann haben wir keine Verleihförderung bekommen von der FFA für, das war 20.000 Euro, was für die FFA jetzt wirklich nicht viel ist, ja, wo sie hunderttausende andere Gelder an andere Filme geben, mit der Begründung, naja, so kann man Depressionen ja nicht darstellen in dem Film. Und das fand ich sehr schade, weil es geht um eine Figur, die auch depressiv ist, aber er wird nicht auf seine Depression reduziert. Es ist wir haben versucht, eine komplexe Figur oder verschiedene ambivalente Figuren auch darzustellen, womit ich auch da bin, dass ich mir wünschen würde, dass dieser Mut zu ambivalenten, vielschichtigen, auch widersprüchlichen Figuren größer wird im deutschen Film. Und das Interessante war, wir waren dann auf Kinotour, wir haben es dann ohne diese Förderung geschafft, ins Kino zu kommen, saßen in Karlsruhe bei wunderbarem Sommerwetter mit einem tollen Publikum drin und es meldet sich beim Publikumsgespräch jemand und sagt, ich habe nichts von diesem Film gewusst, ich bin hier gerade in der psychosomatischen Klinik und ich bin so berührt, weil ich mich gesehen gefühlt habe durch diesen Film und ich will jetzt mit meiner ganzen Gruppe reingehen in diesen Film, weil es nicht nur um das Thema geht, sondern es geht um Vielschichtigkeit, um Ambivalenzen und ihr habt mich, ich fühle mich erkannt und das ist natürlich eines der schönsten Komplimente, wenn Leute zu mir sagen, ich fühle mich gesehen durch deinen Film. Und das jetzt als lange Antwort auf deine Frage, das würde ich mir einfach nur so wünschen, da ein bisschen mehr Offenheit und Mut zu haben und nicht in diesen Schubladen zu verhaften, wir fördern Themen oder wir fördern das ganz klare Genre, sondern auch Zwischenräume zuzulassen.
Svenja Böttke, Alexandra Kampe, das, was Lukas jetzt erzählt, ist das jetzt eine Ausnahme im Moment oder sind das die Probleme, die so viele dann letztendlich haben, dass auch Dinge dann dadurch vielleicht nicht entstehen, weil ich kann mir vorstellen, das könnte auch so eine Art von Schere im Kopf auslösen, wenn ich weiß, dass ich so kämpfen muss, um an Verleihförderung zu kommen, dass auch dann gewisse Stoffe und Filme gar nicht erst und Projekte gar nicht erst realisiert werden.
Absolut, also das kann man sehr kurz beantworten. Ja, das ist ein Problem, was sehr, sehr viele Gesichter haben kann, was sehr, sehr viele individuelle Geschichten haben kann. Aber es startet immer gleich und es endet auch immer gleich, dass halt es zum Glück Leute und Talente gibt, die halt sagen, ist mir doch egal, dann mache ich es anders. Oder die halt sagen, okay, wir haben es doch geschafft, aber wir haben auch lange gebraucht. Also wir können darüber reden, wie lange es überhaupt dauert, einen Film finanziert zu bekommen. Und wenn man dann noch ein Talent ist, wenn man dann auch noch mit einer jungen Firma arbeitet, kriegt man grundsätzlich sehr viel weniger Geld und man braucht einfach im Schnitt wesentlich länger. Und wir reden hier über 5, 7 bis 10 Jahre. Das heißt auch, was vorhin gesagt wurde, dass eben ist das Nachwuchs, nennen wir es Talentfilm, wie nennen wir es denn jetzt? Die Personen gerade in der Regie werden sehr, sehr viel älter, bevor sie überhaupt die Chance kriegen, ihren ersten Film zu erzählen. Und dann ist es tatsächlich so, dann denkt man sich, okay, jetzt habe ich irgendwie 7 harte Jahre gehabt, um meinen ersten Film zu machen. Ich habe ja Geschichten in der Pipeline, ich möchte jetzt meinen zweiten erzählen. Und diese ganze Maschinerie geht von vorne los.
Mhm. Aber es war doch vor Jahren oder Jahrzehnten doch auch mal anders. Also wenn ich mich jetzt an Berliner Schule dran erinnere, Thomas Saslan, Christian Petzold, die hatten ja damals noch die Möglichkeit, die ersten 3 Filme mit dem kleinen Fernsehspiel zu machen vom ZDF. Und das war ja wie eine Spielwiese. Also ich glaube, damals war das Fernsehen auch noch so ein bisschen Trampolin, sich so zu entwickeln, sich nach dem ersten Film noch mehr auszuprobieren. Ich glaube, der dritte Film von Christian Petzold, Die Beischlafdiebin, der lief dann auch bei Max Offels, war dann schon ein großes ZDF-Fernsehspiel. Mhm. Und ich habe ihn danach auch getroffen und er meinte, Anke, jetzt muss ich in die freie Wildbahn. Aber immerhin konnte er 3 Filme machen und danach kam ja die innere Sicherheit. Also wie können denn heute, wie kann der Regienachwuchs, wie können die Talente überhaupt vorgehen? Also ich sehe das ja vom Fernsehen gar nicht mehr, diesen Rückhalt, oder?
Na, das kleine Fernsehspiel gibt es ja immer noch, aber die sind halt genauso überlaufen wie jede andere Förderung. Also, und man braucht eben den Fernsehsender eigentlich, um dann die Förderung zu kriegen. Und in den Zeiten von Christian Petzold und Thomas Aslan gab es, glaube ich, 5 Filmhochschulen in ganz Deutschland. Jetzt gibt es viel, viel mehr. Es kommen jedes Jahr gefühlt von jeder Filmhochschule allein 15 Regieabsolventinnen, dazu noch die Produktionsabsolventinnen. Und alle wollen natürlich rein in die Branche und alle haben wichtige Geschichten mit Garantie auch zu erzählen. Und um nochmal aufs Kuratorium zurückzukommen, die haben aufgrund dieser Geldknappheit im letzten Jahr ihr Fördermechanismus komplett umgestellt und fördern im Moment nur noch die Stoffentwicklung. Die hatten 343 Anträge auf Stoffentwicklung für diesen einen Einreichtermin und sie konnten, ich glaube, 14 Anträge fördern. Und ich glaube, das zeigt so dieses Ungleichgewicht, was da ist, wie viel Nachwuchs da ist, wie viel ausgebildet ist, wie viel in diese Branche starten möchte und wie viel Talentförderung am Ende da ist.
Wir haben so einige dieser vielen Schwachstellen aufgeworfen, was den deutschen Film anbetrifft, und wir sind stehen geblieben, und das ist interessant, daran sollten wir vielleicht anknüpfen, an der Menge an Filmhochschulen, nicht wahr? Das ist die Frage, wir produzieren dadurch natürlich auch viele Regisseurinnen und Regisseure, aber gibt es überhaupt einen Markt für diese ganzen Menschen?
Ja, wenn wir tatsächlich uns ein Konzept überlegen, wie es eben nicht nur auf Kino ausgerichtet sein kann und darf, sondern wenn es darum geht, für die Vielschichtigkeit der Medienangebote, die wir haben, auch erzählen zu dürfen und auch, dass es salonfähiger wird, dass eben Talente in vielen Bereichen arbeiten dürfen wollen, dass es eher darum geht, ich möchte die Geschichte erzählen und welches Medium ist denn dafür geeignet? Wir sind sehr auf Kino ausgerichtet. Dementsprechend ist das wichtigste Gut, was man zuerst einmal braucht. Bis man dann doch im Fernsehen auch andere Dinge, also ich nenne das zum Beispiel immer den Regieführerschein. Man muss irgendwie mit Soko oder mit Großstadtrevier oder mit anderen Punkten seinen Regieführerschein machen, dass einem zugetraut wird, dass man eben auch ein Drehverhältnis einhalten kann, dass man in einem professionellen Set im Fernsehbereich liefert, dass das auch funktioniert. Und das ist halt total schade, dass auch es immer noch ein bisschen verpönt ist zu sagen, ich habe Lust fürs Fernsehen zu arbeiten, ich habe Lust im Seriellen zu arbeiten, ich habe Lust auch eine Webserie zu machen, dass das halt noch nicht in Ordnung ist, dass du in mehreren Schubladen arbeiten darfst, ohne in eine davon gesteckt zu werden.
Aber das müsste dann von den Filmhochschulen ausgehen.
Genau, wer ändert das?
Oder wer ändert das? Also es müsste dann eine größere... Die Branche.
Wir müssen in der deutschen Filmbranche, glaube ich, weg von diesem Risiko denken. Wir müssen einfach anfangen, Wege zu suchen und nicht Gründe zu finden, Dinge nicht zu tun. Also die Branche muss dieses Risikodenken aus dem Kopf kriegen, dass Nachwuchs gleich Risiko. Nachwuchs gleich, die können das nicht. Der Nachwuchsregisseur gleich, der wird das Drehverhältnis nicht einhalten. Die Nachwuchsproduktionsfirma gleich, die wird das Budget bestimmt nicht einhalten. Wir haben alle Kurzfilme gemacht. Wir haben alle unter Umständen die ersten Langfilme gemacht. Nachwuchsfirmen zum Beispiel, wenn die ihre Budgets nicht einhalten, sind die insolvent und meistens bürgen sie auch mit ihrem eigenen Leben quasi und ihrem eigenen Konto dafür. Wir würden alles tun, damit wir im Budget bleiben und wir hängen da alle drin und bei der Regie glaube ich genauso. Und wenn ich als Produktionsfirma, als etablierte Produktionsfirma oder als Sender das Gefühl habe, dass der Nachwuchsregisseur, die Nachwuchsregisseurin das Drehverhältnis nicht hinkriegt oder die Drehtage nicht hinkriegt, dann muss ich irgendwann mal Wege suchen, dass wir vielleicht so einen Tatort nicht mehr in 21 oder 19 oder 17 Drehtagen durchkloppen, sondern vielleicht doch den Tag mehr oder mehr Vorbereitung, weil Vorbereitung ist oft der Schlüssel dafür, dass es hinten dann gut läuft.
Und die Filmhochschule ist ja eigentlich genau dafür da, also ich kann da nur 100% zustimmen, diese Strukturen auch erlernbar zu machen. Also ich war in der Hamburg Media School und wir haben Stunden einhalten müssen, wie viel wir am Tag drehen dürfen. Und das Ding ist, wir waren aber mit ganz vielen Leuten am Set, die das fast noch nie gemacht hatten, was es ja schwieriger gemacht hat. Das heißt, eigentlich könnten diese Leute, die von den Filmhochschulen kommen, oft gerade dann mit professionellen Teams, glaube ich,
das genauso in dieser Zeit schaffen, ja. Also ich glaube, da kann ich nur total zustimmen, dass man da mehr wagen könnte. Und ich glaube auch, weil eben diese ganzen Stationen, Sender und so weiter überlaufen sind und jetzt die Frage war wegen Kino, ich stimme auch total zu, man kann in anderen Formaten, in anderen Medien denken, aber es gibt trotzdem das Publikum. Das habe ich wirklich auf meiner Kinotour erlebt. Man muss es nur irgendwie erreichen. Also wir zum Beispiel sind mit unseren Flyern in Fußgängerzonen gegangen. Der Hauptdarsteller hat den Titelsong auf Gitarre gespielt und wir haben Leute angesprochen und gesagt, hey, wir sind hier in der Stadt, kommt heute Abend ins Kino, und es hat geklappt. Die Leute sind bei hochsommerlichen 30 Grad ins Kino gekommen und es hat sich potenziert. Die Leute haben praktisch, es war ein Multiplikator, die Leute haben davon geredet und was, ihr macht einen Kinofilm, wow, wie cool, super. Man muss nur irgendwie neue Wege finden und das bisschen professionalisieren, glaube ich, diese Leute, dieses Publikum, das es ja gibt, zu erreichen. Es gibt nur durch diese ganzen sozialen Medien, durch alles, was wir haben, so eine Beschallung, dass man irgendwie durchdringen muss. Mhm. Und ich glaube, da müssen und können dringend neue Wege gedacht werden. Und das, wie gesagt, ich bin da total optimistisch und positiv, weil die Leute haben Bock auf Kino.
Das ist interessant. Ich glaube, das mit dem Publikum ist schon eine Frage, die man stellen kann, um nochmal auf Hanna Schigullas Auftritt von gestern zurückzuführen. Sie hat doch gefragt, wo ist denn Alexander Kluge? Und das war ja eine Zeit, wo diese Regisseure Kluge, Fassbinder und Co., die hatten ja in einem jungen Publikum in der Bundesrepublik Verbündete. Die wollten, die hatten Lust auf diese Filme. Lukas meint, diese Leute gibt es, man muss sie nur ansprechen und finden. Aber gibt es denn das Publikum für den deutschen Talentfilm? Ist das auch eine kritische Masse, ja?
Absolut, also das erleben wir natürlich jedes Jahr im Januar. Wir sind ein sehr, sehr großes Publikumsfestival neben dem Branchenaspekt. Und wir haben wirklich ein sehr tolles, ein sehr unterschiedliches Publikum, was wirklich auch sich überraschen lassen möchte, was neugierig ist, was mir aber auch ganz oft sagt, ich komme exakt einmal im Jahr ins Kino, nämlich zu Ophüls, weil ich weiß, hier kann ich neue Leute entdecken. Und das Publikum gibt's, also ich weiß noch, als Franz Böhm bei uns war mit The Future Children, der hat einen ganz tollen, einen sehr anstrengenden Auswertungsweg gewählt, und hat da sehr, sehr viel auch reingesetzt. Ich kann mich an Roman Tolani erinnern, der mit Ghost Island bei uns war, 22, besonderes Jahr, der trat gegen den Tatort an. Und was hat er gemacht? Er hat ähnlich wie du, Lukas, geflyert in Saarbrücken und hat versucht, wirklich auch die Leute davon zu überzeugen, ins Kino zu kommen. Und ich glaube, da wäre eben auch die Chance gegeben, was auch das Thema, wenn wir auch über Förderung nochmal reden, gucken müssen. Es muss verschiedene Möglichkeiten für Auswertungen geben und es muss einen für VerleiherInnen, aber auch für Kinos und für Festivals die Möglichkeit geben, eben das mitzugestalten und dafür eben aber auch eine Anerkennung auch in Form von Fördergeldern oder von Geld zu bekommen, zu sagen, okay, es darf andere Wege geben. Also Franz Böhm hat zum Beispiel mit sogenannten Fieldworkern gearbeitet. Die hatten wirklich Leute, die für die speziellen Screenings Leute akquiriert haben. Die haben Online-Screenings gemacht. Die haben wirklich und sind immer noch dabei, diesen Film auszuwerten. Und ich weiß, dass es in Österreich zum Beispiel jetzt auch ein Beispiel gibt von Özgür, der hat auch bei uns 22 seinen Film präsentiert, unter 23. Die machen jetzt auch eben eine spezielle Kinotour. Und gerade gestern haben wir zum Beispiel über den Gewinner von diesem Jahr gesprochen, wo wir auch sagen, der wird sein Publikum finden, aber nicht, wenn man einen regulären Kinostart macht mit einem gewissen Kopienschnitt, sondern wenn man eben die Arbeit auch machen kann, zu sagen eben, hier haben wir einen besonderen Film, das wäre was für euch. Gerade die jüngere Zielgruppe, die tatsächlich wenig angesprochen wird, im Moment ins Kino zu gehen und diesen Ort für sich zu entdecken, dass man eben dort viel entdecken kann.
Anke, ja, du hast dich gemeldet.
Ich will auch auf die Schule zu sprechen kommen. Deshalb finde ich das mit Melden jetzt ganz schön.
Sehr, sehr brav.
Weil es heißt ja immer, irgendwie in unseren Schulen geht es zu wenig um Film. Und ich frage mich jetzt, wie ist es eigentlich, wenn sozusagen der Nachwuchs, wenn er dafür auch ein bisschen gefördert wird, ganz wirklich in die Schulen reingeht, also in die Oberstufen und dort Vorführungen organisiert oder auch in Universitäten. Ich meine jetzt nicht nur Filmunis, sondern ja, Svenja, du darfst jetzt, du hast dich gemeldet, Snip.
Ich habe mich sehr artig gemeldet. Das machen sämtliche Filmfestivals in Deutschland. Wir haben über 400 Filmfestivals. Was machen diese Filmfestivals? Sie machen Schulvorstellungen. Und zwar wirklich fast alle. Wir machen das auch. Und ich finde es immer so witzig, weil unsere Filmschaffenden immer sagen, boah, 8.30 Uhr, ist das euer Ernst? Und es kommen alle beseelt aus
diesen Gesprächen. Ihr macht die während des Festivals.
Wir machen die während des Festivals. Wir sind bei den Schulkinowochen mit dabei. Und wir sind gerade auch am Plan im Saarland genau das, was du gerade angesprochen hast, anzunehmen, zu sagen, wir gehen mit den Filmen in die Schulen und wir machen viel kulturelle Filmarbeit. Und DocFest München ist so ein Beispiel. Ich weiß, dass das Mo und Friese in Hamburg das auch macht, die übers Jahr eben in die Schulen gehen und weiter mit ihren Filmen, auch mit Sachen, die sie mit Vision Kino zusammen eben auch an Unterrichtsmaterial erarbeitet haben, reingehen. Ich will nur sagen, Filmfestivals tun das. Auch kommunale Kinos tun das und das sollten wir auch mehr unterstützen. Absolut.
Also das richtig Aufbau- und Entwicklungsarbeit, da ist die Frage, ob Filmförderung nicht aus dem Entwicklungshilfeministerium vielleicht kommen sollte für die deutsche Filmkultur. Aber wir müssen uns ja wirklich fragen, jetzt Selbstausbeutung, selber virale Kampagnen zu starten, das ist ja schön und gut, und da Guerilla-Marketing zu betreiben. Aber irgendwie könnte sich ja auch ein System auch ändern, nicht wahr? Also auch die Förderung und die Art und Weise, wie wir Kreativförderung betreiben. Und da gibt es ja im wahrsten Sinne des Wortes eine Reform, die vor der Tür steht, die Filmförderreform aus dem Hause Claudia Roth. Sie wurde während der Berlinale präsentiert. Die Eckpunkte sehr komplex, sehr kompliziert. Aber es gab ja auch viel Lob. Alexander Krampe, auch von Ihnen?
Auch von uns, weil zum ersten Mal das Wort Talentförderung vorkam. Yes. Also wir waren tatsächlich sehr, sehr happy, als sie das vorstellte, weil jetzt wirklich in die Tat umgesetzt wird, was wir seit Jahren fordern und wo wir seit Jahren dran arbeiten. Das Kuratorium Junger Deutscher Film wird aller Voraussicht nach gestärkt, wird die Talentförderinstitution auf Bundesebene und wird hoffentlich auch finanziell so ausgestaltet, dass sie wirklich arbeiten können und den Nachwuchs oder die Talente wirklich effizient fördern können.
Und wie sieht das aus, eine optimale Talentförderung? Im Optimalfall natürlich?
Im Optimalfall fängt es damit an, dass Talente ihre Drehbücher nicht mehr auf eigene Kosten entwickeln müssen, sondern unterstützt werden. Im Optimalfall kommt die Basis der Finanzierung dann von Bundesebene, und zwar in einer Höhe, die dazu führt, dass diese ersten und zweiten Langfilme nicht mehr unter prekären Bedingungen entstehen müssen. Und im Optimalfall nehmen auch die Regionalförderer das als Antrieb zu sagen, gut, da kommt jetzt das und jetzt gehen wir da auch nochmal rein. Wir verstärken unsere Nachwuchsarbeit nochmal. Wir gucken, wer ist da vor Ort auch, wen können wir noch zusätzlich unterstützen und unterstützen auch die auf Bundesebene gefördert wurden, dann weiter auch in der Produktion. Und hoffentlich kommt dann auch noch eine Verleihförderung, die dann dazu beiträgt, dass diese Nachwuchsfilme auch sichtbarer werden. Weil ich glaube, der Zuschauer an sich, wenn er an der Kinokasse steht oder die Zuschauerin, macht keinen Unterschied, ob das ein Talentfilm ist oder ein erster oder zweiter oder dritter Langfilm. Die interessieren sich für Geschichten und die interessieren sich für das, was in der Zeitung stand oder was sie irgendwo wahrgenommen haben. Und das Wahrnehmen ist aber das Ding, was uns oft fehlt, weil dann wieder das Rechnen auch im Kopf losgeht. Wie viel kann ich da reingeben und wie viel kommt am Ende wieder raus? Und was kann ich tun für die Sichtbarkeit? Und das machen wir dann als Produzentin oder Regisseurinnen auf der Straße und verteilen und sprechen die Leute an und gehen auf Kinotour und sind da und machen und wirbeln. Aber der Verleih hat noch 10 andere Filme, die da laufen, und kann und will das wahrscheinlich in dem nicht machen. Und ich glaube, auch wir wollen es nicht unser Leben lang machen, für jeden Film dann auf die Straße zu gehen und Werbung zu betreiben.
Genau, das wäre meine Frage, Lukas. Also
ich glaube, dass man das total professionalisieren kann und einfach ein bisschen was von dem Budget, das dann zum Beispiel ein konventioneller Presseagent kriegt, in sowas zu stecken. Weil ich habe einfach nur gemerkt, bei unserem Film, nein, es bringt vielleicht nicht viel, wenn man eine automatisierte Rundmail schickt an ganz viele Pressevertreter, weil die das dann oft gar nicht lesen und sagen, wie, was für ein Film jetzt, wenn jetzt nicht ein total prominenter Name draufsteht. Aber ein paar Anrufe in die Redaktion, in die Lokalredaktion, es hat so viel gemacht, und das habe ich mit meinem wunderbaren Team, haben wir das wirklich in der Taskforce während dieser Kinotour zusammen gemacht, und es hat was gebracht, und die Leute lesen auch gerade die lokalen Zeitungen. Eine Schauspielerin beispielsweise ist bei uns aus Kiel, dann ist ein großer Artikel in den Kieler Nachrichten und es gehen ganz viele Kieler ins Kino, ja, aber das kostet diesen einen extra Anruf, aber das funktioniert, das kann gemacht werden, das ist nicht irgendwie das Rad neu erfinden oder so, und ich sehe da auch wieder total viele Chancen, die einfach nicht genutzt sind, weil noch wahnsinnig viel in alten Denkmustern verbracht wird. Und ich glaube auch Stoffe, also auch um nochmal auf die Förderung zu sprechen zu kommen, die jetzt vielleicht wieder ambivalente Figuren zeigen wollen, die auch tragikomisch was erzählen wollen, also sich zwischen den Genres bewegen, kein klares politisches Drama oder keine klare Schenkelklopfkomödie sind, die sind sehr schwer zu beschreiben für die Förderung. Förderung in Exposés oder Treatments, weil es da sehr plottig und äußerlich ist und nicht um die Figuren geht. Was mich und was ich auch gemerkt habe, viele andere Zuschauer, der aber am meisten anspricht oder interessiert, sind Figuren, sind zwischenmenschliche Beziehungen, sind eine cineastische Atmosphäre. Und da, glaube ich, kann man auch offener denken und auch ein bisschen die Referenzen und Inspirationen von Filmen ein bisschen unkonventioneller denken.
Hm. Anke, als Filmkritiker sitzen wir am Ende ja dieser Nahrungsmittelkette. Wir sehen ja schon dann, was produziert wird. Klingt das für dich nach einer Möglichkeit, auch andere Geschichten zu sehen aus, also auch ein deutsches Kino mal in einer Breite wahrzunehmen? Weil wenn wir ehrlich sind, wir nehmen es ja relativ mit 2, 3, 4 Namen wahr, auch international übrigens.
Ja, also ich muss einfach sagen, ich bin manchmal dann doch von der Menge an deutschen Regiedebüts überfordert. Ich finde es natürlich toll, wenn ihr Macher, Macherinnen euch auf die Straße begebt und das Publikum reinlockt. Aber weil, Alexandra, du das gerade mit der Risikobereitschaft gesagt hattest und meintest ja, warum beim Tatort nicht ein paar mehr Drehtage? Das heißt, es muss ja wieder woanders gespart werden, wenn du für den Tatort mehr Dreharbeittage haben möchtest. Und ich frage mich eben, wenn ich den deutschen Film international sehe, steht er nicht so gut gerade da. In Cannes haben wir wieder keinen deutschen Film. Und für mich gibt es so selten so einen Mittelbau. Also es gibt Filme mit 18 Millionen, aber selten mit 5, 6 Millionen, die du aber vielleicht bräuchtest, um international auch abgefahrene Geschichten zu erzählen. Und wie man das alles schaffen will, also den großen Regienachwuchs befriedigen, aber gleichzeitig noch das Geld für diese Mittelbau aufzubringen, das ist für mich so ein Rätsel.
Aber dafür haben wir ja jetzt diese anderen Säulen der Filmförderreform, die hoffentlich genau diesen Mittelbau fördern sollen. Und es ist ja das Motto des Ganzen, weniger Filme besser ausstatten und damit hoffentlich mehr Qualität erzielen, die dann international wieder sichtbar wird. Deswegen ist ja diese Neustrukturierung auch dieser in großen Teilen automatisierten Förderung, der Stärkung der Referenzförderung und, was hoffentlich dazu führt, dass dann dieser Mittelbau, der ja erstmal nichts mit dem Nachwuchs zu tun hat oder mit dem Talentfilm, sondern dann die etablierteren Filmmacherinnen trifft, dann mehr stützen soll und besser ausstatten soll.
Das zum einen, und ich muss wirklich sagen, es ist ja genug Geld da. Das ist ja das große Privileg in Deutschland. Wir haben ja wahnsinnig viel staatliche Subventionen. Es ist nur eine kafkaeske Odyssee, dieses Geld zu erlangen, zum einen. Und zum anderen, um meine Miete zu zahlen, habe ich Moneyjobs gemacht, wie bei großen Serienproduktionen, als Second-Unit-Regisseur zu arbeiten zum Beispiel. Und wenn ich dann sehe, in was teilweise dieses Geld gesteckt wird, wenn ich höre, dass für ein paar Tage ein Haus, wo gedreht wird, 90.000 Euro kostet, was dreimal so viel ist wie mein gesamtes Filmbudget, dann frage ich mich schon manchmal, dann geht es gar nicht mehr um die Dinge, die wirklich vor der Kamera passieren. Und das ist aber das, was die Leute am meisten berührt und was auch am wichtigsten ist beim Film. Menschen, die sich vor der Kamera öffnen und diese Arbeit, dieses Sakrileg sozusagen, diese Arbeit mit den Schauspielern wirklich auch denen eine Bühne zu geben. Ich glaube, das ist nicht so schwierig, Geld von irgendwas in diesen 1, 2 Drehtage mehr zu stecken oder in einen Probentag mehr.
Also eben nicht mehr diese Länderförderung, wo du in Köln drehen musst. Zum Beispiel. Und in Berlin schneiden und absolut. Die Siegessäule muss man auch noch irgendwie zeigen. Das muss sich alles ändern.
Ganz genau.
Aber all das ist ja nicht im Tatort.
Was?
Aber all das ist ja nicht im Tatort. Nee. Das ist ja wieder die Kino.
Ja. Genau, und dafür ist eben auch der Wunsch da gewesen und dafür war das Forum auch jetzt in erster Linie auch da, eben zu sagen, wir brauchen auf Bundesebene dort ein anderes Konzept. Wir brauchen eine Möglichkeit, dass es neben den regionalen Bezügen, die es dann ja auch geben darf und muss, zu sagen, in NRW muss es einen Bezug zu NRW haben, dass es eben auf Bundesebene bisher das nicht gab und dass es das jetzt geben soll. Seit 2 Tagen gibt es endlich einen Entwurf, um auch nochmal aufs FFG zu kommen. Wir reden gerade sehr viel über den wirtschaftlichen Teil. Der kam im Februar endlich. Wir mussten bis vor 2 Tagen warten, dass überhaupt etwas kommt zum Thema künstlerischer Film. Und dass man dort eben auch wieder weiter darüber redet, eben was ist eigentlich auch Erfolg? Also ich würde mir auch wünschen, für den Talentbereich eigentlich 3 große Sachen. Das eine ist, mehr Chancen, wirklich, sage ich mal, eine Wildcard rauszugeben und zu sagen, das, was wir bisher gesehen haben, haben uns überzeugt, wir geben dir das Vertrauen, mach mal bitte. Und wir brauchen einen neuen Begriff von Erfolg. Was ist eigentlich Erfolg? Ist Erfolg nur in diesen Zahlen zu messen? Es ist wichtig, die Zahlen im wirtschaftlichen Filmbereich zu haben, aber im künstlerischen Filmbereich, finde ich, sollte es zum Beispiel mehr wert sein, wenn ich einen Film mache, der Schulklassen erreicht und ein Ding bin, was durch ganz Deutschland in alle Schulen läuft, dann darf es genauso erfolgreich, wertend erfolgreich sein wie etwas anderes. Und das Dritte ist, dass wir uns dringend darüber unterhalten müssen, wie lange dauert es, einen Film zu machen. Weil bis dahin sind die Leute sehr viel älter, sie müssen sehr viel Miete in der Zeit zahlen. Und dann kommen auch Geschichten raus, die halt nicht zu Ende entwickelt werden konnten, nicht zu Ende in der Postproduktion bearbeitet werden konnten. Und wir haben übrigens noch gar nicht über den dokumentarischen Part gerechnet, also uns unterhalten, aber nur damit wir es nicht vergessen, auch den Animationsbereich. Dort ist es so unfassbar prekär, dass wir da gerade im Dokumentarischen gerade sehr, sehr viele Talente verlieren, die mir ganz klar sagen, für 15.000 Euro, 2 Jahre harte Arbeit, kann ich leider nicht arbeiten.
Hm. Alle gucken schon professionell auf die Uhr, denn wir kommen zum Ende. Die Baustellen sind viele und ich kann nur sagen, nach dem Serienprinzip to be continued, wir werden das fortsetzen, dieses Gespräch, weil ich vermute, wie immer, ein Film ist eine Prozessarbeit, ist eine Teamarbeit. Aber ich möchte mich erstmal bedanken bei allen, die zu mir ins Studio gekommen sind, bei der Produzentin Alexandra Krampe, bei der Chefin des Filmfestivals Max Offelspreis Svenja Böttger, bei Lukas Natrat, dem Regisseur von Letzter Abend, der zurzeit in Österreich versucht, die Kinos voll zu machen. Und bei Anke Lewicke, natürlich, Filmkritikerin und liebste Kollegin. Vielen Dank für den Besuch. Mir bleibt nur noch zu sagen, die Sendung gibt es nochmal zum Nachhören auf deutschlandfunkkultur.de plus alle Interviews mit den Gewinnern der Lola, die wir geführt haben, mit Matthias Glasner, hat Susanne Burg, meine Kollegin, ein schönes Gespräch, Interview. Aysche Pollard war eine halbe Stunde im Gespräch. Das alles kann man hören, wie diese Filme entstanden sind, wen sie erreichen wollen, welche Geschichten sie erzählen. Vielen Dank.
Darf ich einmal noch am Schluss sagen, natürlich. Bitte, liebe Verleiher, nehmt den Film Electric Fields irgendwie an und bitte nehmt den Film Good News an und Arthur und Diana. Das sind 3 wunderbare Filme, die bei Max Ophüls gewonnen haben und die brauchen und verdienen ihr Publikum.
Wunderbar. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Patrick Wilinski.